Wir haben eben aus dem kürzeren Katechismus gelesen, dass das achte Gebot fordert, dass wir den Wohlstand und den äußeren Besitz von uns selbst und anderen fördern sollen. Und ich stimme natürlich damit überein. Allerdings würde ich noch etwas ergänzen, dass dies nicht nur das Äußere, sondern auch das geistliche Wohl beinhaltet oder beinhalten sollte. Und das kommt etwas besser noch zum Ausdruck, wenn wir im Heidelberger Katechismus die Antwort auf dieselbe Frage lesen. Da heißt es dann auf die Frage, was das Gebot, das achte Gebot von uns fordert, in Frage 111 und Antwort: Ich soll das Wohl meines Nächsten fördern, wo ich nur kann, und an ihm so handeln, wie ich möchte, dass man an mir handelt. Auch soll ich gewissenhaft arbeiten, damit ich dem Bedürftigen in seiner Not helfen kann. Ich soll das Wohl des Nächsten fördern, wo ich nur kann. Wir wollen dem ein wenig nachgehen. Und zwar möchte ich dazu euch ein Beispiel eines Mädchens aus dem Alten Testament zeigen. Ein Mädchen, das eben dies getan hat, das Wohl des Nächsten zu fördern, wo sie nur kann. Und sie wurde so Gottes Werkzeug dafür, dass ein Mann nicht nur körperlich heil wurde, sondern Gottes Heil fand. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Alten Testament. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich noch nie darüber gepredigt habe, wenn das so ist. Man muss auch aufpassen, dass man nicht die Lieblingsthemen zu oft predigt. Also, eine meiner Lieblingsgeschichten. Und es handelt von einem Mädchen, dessen Name nicht einmal genannt wird. Ich habe gestern meiner Enkeltochter diese Geschichte erzählt und am Ende fragte sie: Sollen wir diesem Mädchen einen Namen geben? Das wäre doch schön. Und dann haben wir so studiert und sie hat am Ende gesagt, sie soll Kirscha heißen. Also das ist nur so nebenbei. Es ist nicht oft so, dass in der Bibel jemandes Name nicht genannt wird, wenn er eine wichtige Bedeutung hat. Dann werden meistens die Namen genannt. Hier so nicht. Es war eigentlich in der Welt, in der Umgebung eine nicht so bedeutende Person. Ein Mädchen. Lesen wir von diesem Mädchen im 2. Königebuch, Kapitel 5, und zwar die Verse 1 bis 17. 2. Könige 5, 1 bis 17. Das ist Gottes Wort. Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann. Vor seinem Herrn und angesehen, denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und sie sagte zu ihrer Herrin: Ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sagte: So und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Da sagte der König von Aram: Geh, zieh hin, und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Da ging er hin, nahm 10 Talente Silber mit sich und 6000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Und er brachte den Brief zum König von Israel und er lautete so: Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, Siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sagte, bin ich denn Gott, der die Macht hat zu töten oder lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Mann von seinem Aussatz zu befreien? Ja, wahrlich, erkennt doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen, und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Da kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte, siehe, ich habe zu mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abana und Parpar, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein? Da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal nach dem Wort des Mannes Gottes, da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er kam und trat vor ihn und sagte, siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Und nun nimm doch ein Segensgeschenk von deinem Knecht. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, wenn ich es nehmen würde. Und er drang in ihn, es zu nehmen, doch er weigerte sich. Da sagte Naaman, wenn also nicht, dann möge man deinem Knecht doch die Traglast eines Maultiergespannes Erde geben. Denn dein Knecht wird nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer zubereiten, sondern allein nur noch dem Herrn Jahwe. Amen. Das ist das Wort Gottes. Himmel und Erde werden vergehen, Gottes Wort wird niemals vergehen. Himmlischer Vater, hilf uns, dein Wort zu verstehen und es richtig zu verstehen, so wie das du möchtest, dass wir es verstehen und dass wir darauf reagieren in der Weise, wie du es möchtest. Lass uns sehen die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Ich sagte, die Geschichte handelt von einem Mädchen. Natürlich geht es zum größten Teil hier um den Heerführer Naaman und den Propheten Elisa. Aber dieses Mädchen ist so wichtig, ohne sie wären Naaman und Elisa nie zusammengekommen. Und Naaman wäre aussätzig und ohne Gottes Heil geblieben, ohne dieses Mädchen. Und deshalb wollen wir immer auch das Mädchen im Blick behalten, wenn wir uns Gedanken machen über diese Geschichte. Naaman, der Heerführer, der Aramäer, im Evangelium von Lukas wird er ein Syrer genannt. Naaman war kein Freund Israels. sondern ein Heerführer der Aramäer, die in Israel eingefallen waren und Gefangene weggeführt haben. Es mag irritieren, dass es hier heißt, dass der Herr den Aramäern durch Naaman den Sieg gab. Der Herr gab den Feinden Israels den Sieg durch Naaman. Gott hat öfter die Feinde Israels gesandt, um sein Volk für seinen Ungehorsam zu strafen. Naaman hat also sozusagen im Auftrag Gottes gehandelt, aber dennoch war er der Feind. Er war der Feind, der unter anderem dieses Mädchen gefangen genommen hat und aus seiner Heimat verschleppt hat. Wer weiß, vielleicht sind die Eltern des Mädchens dabei ums Leben gekommen. Auf jeden Fall war dieses Mädchen unfreiwillig im Haushalt des Feindes gelandet und musste dort nun der Frau Naamans dienen. Sehr wahrscheinlich haben Naaman und seine Frau sie nicht schlecht behandelt, was ihr vielleicht half, nicht im Groll gegen sie zu verharren. Letztendlich kommen wir aber nicht darum herum, dass wir etwas anerkennen müssen, nämlich dem Mädchen geschah großes Unrecht. Und sie musste mit Lebensumständen zurechtkommen, die alles andere als gut sind. Und der Mann, in dessen Haushalt sie diente, war schuld daran. Aus der Familie gerissen, in ein fremdes Land verschleppt, musste sie für den Feind ihres Volkes arbeiten. Fern von der Heimat und damit auch fern vom Ort der Anbetung ihres Gottes. Wir sollten das nicht unterschätzen. Den Israeliten war das Land verheißen worden, in dem sie von ihrem Gott versorgt werden. Damals war es das Land, wo sich Gott ihnen gnädig erwies. Das war gewissermaßen an den Ort gebunden. Da, wo dieses Mädchen jetzt nicht mehr war, rausgerissen. Das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und in dem Land stand auch der Tempel, wo sie ihren Gott anbeteten, ihm Opfer brachten, Gottesdienste feierten. Das musste damals genau an dem Ort getan werden. Dafür mussten sie immer wieder dahin gehen. Das Mädchen war davon entfernt worden. Im alten Israel war das Leben im Glauben noch viel enger mit dem Land und Tempel verbunden. Das Mädchen hätte also denken können, dass es ihr verunmöglicht wurde, ihren Glauben richtig zu leben. Und wir tun so etwas Ähnliches auch oft, nicht wahr? Wir getrauen uns vielleicht nicht, das so auszusprechen, aber wir verhalten uns so ähnlich, wie das Mädchen es hätte tun können. Wir messen das Wohlwollen Gottes an unseren Umständen. Oder wir denken, dass wir nicht wirklich ein gutes, frommes Leben führen können, wenn wir inmitten dieser Schwierigkeiten sind und nicht daraus herauskommen. Da können wir nicht so richtig glauben und im Glauben leben, weil die Umstände das verhindern. Oder wir werden überaus ungerecht behandelt und sind darüber so frustriert, dass wir sagen, sicher werde ich nicht meinen Peinigern noch Gutes tun. Der soll erst einmal merken, was er mit seinem Verhalten anrichtet, wie er mir das Leben schwer macht. Wenn ich ihm jetzt Gutes tue, womöglich seinen Wohlstand fördere, dann fühlt er sich noch bestätigt in seiner schlechten Haltung. Wenn jemand einen Grund gehabt hätte, so zu denken und zu sprechen, dann dieses Mädchen. Aber das tat sie nicht. Was gab ihr wohl die Kraft dazu? Es kann nichts anderes gewesen sein als ihre Liebe zu Gott. Die wahre Liebe zu einem Menschen, die Liebe, die nicht nur auf das Angenehme reagiert, das der andere mir bietet, sondern die zuerst das Wohl des anderen sucht, egal ob er es verdient hat oder nicht, diese Liebe kann nur von Gott kommen. Johannes schrieb einerseits im 1. Johannes 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder oder seinen Nächsten, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Es kann nicht sein, sagt Johannes. Und direkt davor, im Vers 19, schreibt er, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das Mädchen hat Gottes Liebe in ihrem Leben erfahren. Sie ist sich ihrer ganz bewusst. Das lesen wir natürlich nicht hier in dem Bericht, wie sie Gottes Liebe erfahren hat zuvor, kennengelernt hat. Der Bericht fängt an einem Punkt in ihrem Leben an, wo sie bereits in diesen großen Schwierigkeiten, in diesem Unrecht drinsteckt. Aber das Mädchen zeigt etwas davon, dass sie Gottes Liebe sich bewusst ist und sie erfahren hat. Sie zeigt das in dem, wie sie gegenüber Naaman von Gottes Wirken zeugt. Sie spricht wörtlich zwar nur von dem Propheten in Samaria, da ist ein Prophet in Samaria, der könnte dir helfen, aber es ist klar, der Prophet, der ist Gottes Mann, wird auch so genannt in der Geschichte, in dem Bericht. Er ist Gottes Gesandter. Er spricht und handelt im Auftrag und im Namen Gottes. Das Mädchen ist Zeugin von Gottes barmherzigem Wirken. Sie hat diese Gewissheit von Gottes liebender Barmherzigkeit. Obwohl es ja ihr Gott ist, der sie in diese Situation gebracht hat. Das lesen wir in dem Bericht am Anfang. Wir haben gelesen, dass der Herr, Jahwe, er hat den Syrer Naaman siegreich sein lassen, sodass er dieses Mädchen verschleppen konnte. Gott steht hinter dem, was sie erlebt hier. Aber offenbar hatte diese schwer verständliche Vorsehung Gottes dieses Kind nicht davon abgebracht, von Gottes Liebe überzeugt zu sein und ihn wieder zu lieben. Und diese Liebe fließt über, sodass sie sich auch über Naaman erbarmt und ihm von dem Propheten Gottes erzählt. Und das gibt sie ihm nicht so einfach als Information weiter. Es gibt dann da einen Propheten in Israel, da könntest du vielleicht. Nein, die Art und Weise, wie sie das sagt, zeigt ihr Erbarmen mit dem kranken Chef. Sie sagt, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Ach, würde doch. Das ist das Erbarmen und Mitleid mit dem Mann. Das Mädchen muss überzeugend gesprochen haben. Und so macht sich Naaman schließlich auf den Weg. Und er reist mit seiner Entourage da den weiten Weg zum König von Israel. Von seinem König zum König von Israel. Und es ist für ihn logisch, dass er als hoher Beamter des Königs der Aramäer, nicht direkt zu dem ärmlichen Propheten geht, sondern dass diese Sache unter den hohen Tieren besprochen wird. So geht er zum König von Israel, wenn es auch schließlich der Prophet sein wird, der ihn gesund macht. machen kann. Der König ist derjenige, der die Macht hat, es den Propheten zu befehlen. Also die hohen Tiere regeln das zuerst einmal untereinander. Aber der König von Israel ist höchst schockiert, dass der Aramäer mit einem solchen Anliegen zu ihm kommt. Das kann nichts anderes sein als eine Provokation, die mit Krieg enden wird, denkt er. Aber Gottes Prophet kommt ihm zu Hilfe. Schick den Mann zu mir. Er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Mit anderen Worten sagt er hier, er soll erkennen, dass die Hilfe, die Heilung, das Heil nicht vom König, sondern von Gott kommt, der durch den Propheten spricht und wirkt. Solange es noch einen Propheten gibt, spricht Gott noch. Ist das heilsame Wort Gottes noch da, noch zu hören? Und deshalb hat Gott noch nicht aufgehört, seine Barmherzigkeit zu erzeigen. Also reist Naaman vom König von Israel weiter, wieder mit seiner ganzen Entourage zu dem Haus, wo Elisa wohnt. Und ich stelle mir das vor, dass das eine ganz beeindruckende Erscheinung gewesen sein muss, als die da ankommen vor dem wahrscheinlich bescheidenen Haus des Elisa, diese ganze Schar mit Pferden und Wagen und Soldaten, die den Naaman beschützen, und da kommen sie an und die stehen vor dem Haus, geht man da nicht ehrerbietig hinaus, gebückt, demütig und begrüßt den hohen Mann? Oder wäre man vielleicht auch stolz, dass dieser hohe Mann zu mir kommt? Zu mir, weil er glaubt, dass ich ihm helfen kann. Aber Elisa erachtet überhaupt nicht auf menschliche Größe. Er steht auch nicht im Dienst von Menschen, sondern er steht im Dienst von Gott, nicht von Königen. Und von ihm kommt das Wort, von Gott kommt das Wort, das Elisa nun an Naaman richtet. Aber wohl um zu zeigen, dass menschliche Größe bei Gott nichts zählt und nicht hilft, sendet Elisa das Wort durch einen Boten hinaus zu Naaman. Und dieser sagt zu Naaman kurz und knapp: Bade dich 7-mal im Jordan, dann wirst du gesund. Das ist für Naaman eine doppelte Beleidigung. Erstens, dass der Prophet nicht einmal sich die Mühe macht, selbst hinauszukommen zu dem großen Mann, um ihn gebührend zu begrüßen. Zweitens, dass er ihm sagt, er solle sich nur im Jordan waschen, um diese hartnäckige Hautkrankheit loszuwerden. Wie wenn er sagen würde, ja, Naaman müsste sich nur richtig waschen, dann wird er wieder gesund. Dann wird es schon wieder gut. Naaman wird wütend, das ist sehr verständlich aus menschlicher Sicht. Und Elisa wäre wohl in der Gefahr gewesen, einen Kopf kürzer gemacht zu werden, wenn nicht Naamans Diener die Situation zu deeskalieren gesucht hätten. Sie sagten zu ihrem Herrn, probier's doch. Probier's doch, du hast ja nichts zu verlieren. Oder gut schweizerisch hätten sie gesagt, nützt's nichts, so schadet's nichts. Nützt es nichts, so schadet es auch nichts, wenn du's probierst. Und tatsächlich, es funktioniert. Naaman wird komplett gesund. Ein Wunder. Und diese Abfolge der Ereignisse, wie wir sie hier berichtet haben, das wäre allein wert, in die Geschichtsbücher aufgenommen zu werden, sodass die Nachwelt diese erstaunliche Geschichte zu lesen bekommt. Aber dies ist eben nicht nur eine erstaunliche Geschichte, wie wir sie auch finden in Märchen oder in Mythologien. Diese Geschichte steht in der Bibel, in Gottes Wort. Sie steht im Alten Testament, das den kommenden Christus und sein Heilswirken vorschattet. Es ist nicht nur ein Bericht von einem großartigen Vorbild eines unbedeutenden Mädchens, das einem königlichen Beamten durch ihre Selbstlosigkeit helfen kann. Es geht um das Heil in Christus, das nicht durch königliche Hoheit, nicht durch Reichtum oder große Moral erworben wird, sondern durch den demütigen Glauben an Gottes barmherziges Wirken. Naaman war sehr verärgert. Er hätte erwartet, dass der Prophet jetzt eine große Zeremonie zelebriert. Ich dachte, er würde seine Hand über mir schwingen und solche Dinge und ihn so heilt durch sein Können. Stattdessen wurde er durch einen ärmlichen und einfachen Gottesmann angewiesen, in einem nur halbwegs sauberen Fluss zu baden. So werden mitunter auch die Menschen, auch die religiösen Menschen, verärgert, wenn sie hören, dass sie einfach nur an einen gekreuzigten Zimmermannssohn glauben sollten, um die Reinigung von allen ihren Sünden, dem geistlichen Aussatz und ewiges Leben zu bekommen. Die Religionen der Welt bieten viele großartige Praktiken oder Psychotechniken an oder auch schwierige Aufgaben und Übungen, durch die man sich zum Göttlichen hocharbeiten könne. So sagen sie. Und die Naamans dieser Welt nehmen viel lieber alle diese wunderlichen Ratschläge an oder Übungen, die sie dann probieren, durch die sie sich selbst retten können, so meinen sie. Aber Gott hat diesen Weg gegeben, durch den er auf ganz unerwartete Weise uns vollkommen heil macht. Der Aussatz der Sünde kann nicht anders abgewaschen werden, als auf die Weise, die Gott bestimmt hat. Die Weise, wie er gewählt hat, es zu tun. Er tut es. Er tut es. Nicht wir durch unsere Bußübungen. Er sagt durch seine Propheten und Verkündiger, schau nur auf Christus. Er hat alles für deine Reinigung getan. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Naaman hat schließlich geglaubt an diese etwas eigenartige Sache, wie er geheilt werden soll. Er hat geglaubt. Er hat nicht an das geglaubt, was der Prophet für ihn tun kann, nicht an das, was er selbst tun kann, sondern an das, was Gott an ihm tut. Er hat nicht nur erlebt, dass er körperlich gesund wurde, sondern er hat erkannt und bekannt, dass der Gott Elisas, Jahwe, der wahre Gott ist. Er gibt dieses Zeugnis, als er dann vor seiner Abreise zu Elisa sagt, dein Knecht wird nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer zubereiten, sondern nur noch Jahwe, dem Herrn. Er hat erkannt, dass es nur diesen einen Gott gibt und der ist in Israel, sagt er davor noch. Was fangen wir mit dieser Geschichte an? Wie gesagt, dieser Bericht von Naaman, der jungen Magd und von Elisa, dem Propheten, ist an sich schon eine schöne und eine ergreifende Geschichte, oder nicht? Wir sollten sie aber nicht als das sehen, nicht nur als das sehen. Wir sollten hinter die sichtbaren Ereignisse sehen und bedenken, wozu sie in Gottes Wort festgehalten sind. Und da sind mindestens drei Gründe. Zuerst ist das aufgeschrieben, damit die ersten Leser, die Juden der alttestamentlichen Zeit, dass sie darauf vorbereitet werden, dass Gott seine Rettung von unerwarteter Seite senden wird. Das steckt hier drin, oder? Gottes Rettung kommt von unerwarteter Seite. Als Jesus kam, haben viele der Juden, so wie anfänglich hier Naaman, haben daran gezweifelt und nicht angenommen, dass Gottes Rettung durch Jesus kommen kann. Der Messias, so sagten sie, wenn er kommt, der wird viel großartiger und beeindruckender sein. Die Großen und die Gelehrten haben Jesus größtenteils abgewiesen. Aber dennoch haben später viele Juden an Jesus geglaubt und sind gerettet worden, so wie Naaman auch. Und dann sind diese Ereignisse auch für die Verlorenen, von der Sünde verunreinigten und von der Sünde kranken Menschen aufgeschrieben. Auch für sie gilt das Gleiche wie für Naaman. Deine Rettung, dein Heil kommt von unerwarteter Seite. Allein durch den Glauben an das Kreuz Christi kannst du gerettet werden. Allein durch den Glauben an diese Sache, die dir vielleicht stupid vorkommen mag, will Gott dich reinigen und annehmen. Die Torheit vom Kreuz, die Predigt vom Kreuz ist eine Torheit für die hochmütigen Menschen, die denken, es müsste viel pompöser geschehen. Und dann ist die Geschichte auch für die Christen aufgeschrieben. Für die Christen, die bereits Gottes Heil erfahren haben. Auch wir können daraus viel erkennen. Zum einen wird damit unser Glaube an die Reinigung von den Sünden bestärkt. Wir werden erneut daran erinnert, dass wir ohne eigenes Zutun, sondern allein durch das Vertrauen auf Christus vollkommen gereinigt und von Gott angenommen sind für alle Ewigkeit. Siehst du das hier drin, in dieser Geschichte? Aber dann gibt es noch etwas. Wir haben uns am Anfang mit der Glaubenshaltung des Mädchens in Naamans Haushalt befasst. Auch diese soll uns im Gedächtnis bleiben, wenn wir an diese Geschichte wieder zurückdenken. Als Vorbild und als Ermutigung. Wir sollten erkennen, dass das Mädchen aus ihrer elenden Situation etwas machen konnte, das anderen und schließlich auch ihr selbst zum Segen wurde. Dass sie nicht im Selbstmitleid verharrte, sondern durch die Liebe Gottes den Feind liebte, ihm zuliebe lebte. Das hat dazu geführt, dass Naaman ihr Bruder im Herrn wurde. Stellt euch das einmal vor. Ihre Haltung ist eigentlich wie ein Echo aus dem Neuen Testament. Eine Ermahnung von Petrus. Petrus sagt, Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Wenn du leidest, tue Gutes. Liebe deinen Nächsten, liebe deine Feinde. Nimm deine schlimme Situation nicht als Entschuldigung, im Groll und in der Sünde zu verharren. Und das Folgende, das ist zwar in der Geschichte auch nicht aufgeschrieben, aber ich bin sicher, es muss so oder ähnlich gewesen sein. Naaman kommt zurück in sein Land und in sein Haus. Er strahlt, er ist völlig gesund. Aber sein Strahlen hat noch einen tieferen Grund. Er hat den Herrn, den wahren Gott, gefunden. Er hat sein Heil gefunden. Wie muss das für das Mädchen gewesen sein, wenn dieser Mann zurückkommt und das berichtet? Wie hat das ihre Beziehung zu Naaman noch verändert? Er ist nicht mehr nur ihr Chef. Er ist auch nicht nur einfach ein besserer oder ein netterer Chef jetzt. Er ist durch ihr Zeugnis zum Heil geführt worden. Er ist ihr Bruder geworden. So unterschiedlich der gesellschaftliche Status ist und auch geblieben ist, sie sind zu Geschwistern im Herrn geworden. Durch das Zeugnis des Mädchens. Möge der Herr auch uns solche Erfahrungen schenken. Möge er uns helfen, dass wir durch seine Gnade unsere schweren Umstände nicht einfach nur ablehnen und sie um jeden Preis loswerden wollen, sondern dass wir in ihnen befähigt werden, sie für den Herrn zu nutzen. Amen. Lasst uns beten.